SWR 2 Lesenswert Magazin.
Also ich habe das ein bisschen anders gelesen. Ich habe gedacht, die Luxuskarosse versucht, über den Käfer drüber zu fahren. Nee, aber es ist, muss man sagen, ausnahmsweise doch ein sehr, sehr unterhaltsames Heft. Sie haben, glaube ich, also die Redakteure auch mal versucht, wieder so ein bisschen eine andere Stimmung reinzubringen. Es sind oft sehr schöne Anekdoten. Es geht am Anfang aber um sehr ernste Dinge. Also Christian Mayer, der große Historiker, erzählt von einem FOPO-Erlebnis in der DDR. George Dragoman von dem Spitzel. Also es geht um politische unverhoffte Begegnungen, die nicht immer sehr schön sind. Aber es geht natürlich auch um persönliche, geistesgeschichtliche Begegnungen. Wenn man so als kleiner Mensch dann irgendwelche großen Berühmtheiten trifft. Michel Krüger kann das sehr gut erzählen. Er ist da nie ganz uneitel, aber auf jeden Fall dann doch bescheiden, weil die anderen sind schon sehr groß, die er trifft. Da geht es um Picasso, da geht es um Hans Blumenberg, um Imre Kertész. Dann trifft man auf Dinge, das kann auch passieren, Wolfgang Schievelbusch zum Beispiel auf Felix Weils Aktentasche. Wer ist Felix Weil? Felix Weil ist der Begründer und Geldgeber des Instituts für Sozialforschung, dieser berühmten Einrichtung, an der Theodor W. Adorno gelehrt hat. Dann gibt es geistesgeschichtliche Zusammenstöße. Gertrude Stein trifft auf Immanuel Kant, so kann man auch zusammenstoßen, sehr unverhofft. Es gibt Gott, der ums Eck kommt, und gegen Ende gibt es dann sehr nett auch Maschinen. Da gibt es nämlich Zusammenstöße mit Autos. Da gibt es ja den berühmten Robert Musil, Mann und Eigenschaften beginnen. Der wird natürlich erwähnt. Und es gibt Roboter, die am Ende auftauchen als unverhoffte Begegnung. Und das ist so ein großer Komplex. Dann gibt es ein Essay, den ich nicht ganz so gelungen finde, Mentalitätsgeschichte um Berlin, um 1945, das zerstörte Berlin. Aber ein wirklich brillanter Aufsatz unter der Rubrik Denkbild. Das heißt wunderbar Der Vorhang des Dr. Mabuse. Vielleicht erinnert man sich noch an diese Dr. Mabuse-Filme. Und dieser Dr. Mabuse sitzt in diesem Vorhang, und der Interpret dieses Denkbildes, Daniel Damler, hat wirklich eine schöne Idee. Er zieht nämlich die Entwicklung der Kapitalgesellschaft, dem Kapitalismus heran, wo sich Risiko und Verantwortung trennen. Und plötzlich weiß man nicht mehr, wer hat eigentlich die Verantwortung. Und dann denkt man, dahinter sitzt einer. Und das ist der, der hinterm Vorhang sitzt. Und dann buchstabiert er sehr, sehr schön eigentlich die Geschichte der Vorhänge in der bildenden Kunst bis hin in die Filmgeschichte, buchstabiert er durch. Also ein sehr, sehr feiner Essay. Und das ist eigentlich auch die Stärke von der Zeitschrift für Ideengeschichte.
Vielleicht können wir noch mal ganz kurz einkreisen, um was es sich bei Ideengeschichte eigentlich handelt, beziehungsweise wie sie hier verstanden wird.
Also das Wort Ideen ist natürlich ein sehr großes Wort. Das bedeutet, wenn man so will, Weltanschauung. Das sind Gedanken, die die Welt verändern, die die Welt bestimmen, die auch Kollektive zusammenbringen. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Als in der säkularen Form sind sie entstanden ungefähr im 18. Jahrhundert. Da gibt es ja die berühmte Philosophengruppe der Ideologen. Da taucht dieses Wort der Ideen eigentlich zum ersten Mal auf. Und dann kennen wir ja durch die Geschichte die berühmten Ismen, die uns immer wieder begegnen. Ich sag mal Sozialismus, Kommunismus, Nationalsozialismus, sehr unangenehm, Feminismus ist eins. Und es gibt natürlich Theoriegebäude, die immer auf Us enden. Marxismus, Strukturalismus, Dekonstruktivismus, Postmodernismus waren solche Kategorien.
Das würde man alles unter Ideen fassen.
Würde man unter Ideen fassen, aber man sieht die Themen zum Beispiel der letzten Hefte, ich sag mal zwei, drei Titel, Widerstand, Adorno, Schändung oder Ich, das sind eigentlich noch eher Begriffe. Also die Redaktion geht da eins drunter. Also es werden nicht nur immer die ganz großen Ideen verhandelt. Und das Entscheidende ist immer, es gibt einen Begriff, es gibt ein Gebäude, ein Motiv, aber das versammelt Energien. Das ist, glaube ich, historisch sehr wichtig.
Was war wohl die ursprüngliche Idee für das Heft? Wir hatten schon gesagt, es wurde 2007 gegründet. Wie kam das eigentlich ins Rollen? Also bestand plötzlich wieder Bedarf an Ideen oder Ideengeschichte?
Ich glaube, der historische Bezugspunkt ist wirklich der 11. September. Damit sind Ideen wieder stark geworden. Religion ist im Konzept der Zeitschrift für Ideengeschichte nämlich auch eine Idee. Und plötzlich wird eine Idee wieder unglaublich wirkmächtig. Und dann versucht man, sich mit der auseinanderzusetzen. Und was die Zeitschrift für Ideengeschichte eben nicht wollte, war eine andere Idee dagegen setzen, sondern die Idee zu relativieren, indem man ihre Geschichte aufzeigt. Also es ist ein Verflüssigen von einer Idee, es ist ein Kleinmachen von einer Idee, indem man den fundamentalistischen Gestus, hey, ich bin schon immer ewig da, ein Stück weit relativiert. Also in dem Sinne ist es auch ein ganz aufklärerisches Projekt, ohne auf eine eigene Idee zu setzen, sondern indem man sagt, wir lassen aus den großen Ideen die Luft raus.
Brauchen wir denn heute eigentlich noch diese geisteswissenschaftlichen Ansätze für Ideen oder erklären uns nicht die Naturwissenschaften, die Neurowissenschaften, wie wir die Welt verstehen und wie wir die Welt zu verstehen haben?
Wenn man der Zeitschrift für Ideengeschichte folgt, dann würde man sagen, das ist selber eine Idee. Also die Art und Weise, naturwissenschaftlich über die Welt nachzudenken, also zu glauben, dass man mit Neurowissenschaft, Naturwissenschaft die Welt erklären kann, auch in ihren deterministischen Konsequenzen, ist selber voraussetzungsstark, würde man sagen, und ist selber eine Idee. Also auch aus dieser Idee müsste eigentlich jetzt die Zeitschrift für Ideengeschichte beim nächsten Mal vielleicht das Thema Natur oder so die Luft rauslassen. Aber die Frage wäre natürlich heute, ob wir nicht wieder trotzdem eine starke Idee bräuchten, zum Beispiel eine Idee, die auf Freiheit gründet. Das Konzept der Zeitschrift für Ideengeschichte ist vielleicht aus diesem 11. September heraus gedacht eine richtige Idee gewesen und vielleicht ist es heute wirklich so, dass wir wieder eine starke Idee selber brauchen.
Jetzt gibt es hier zu diesen anspruchsvollen Texten keine Erklärvideos bei YouTube. Das heißt, man muss und man will sich natürlich auch wirklich selber durchackern durch diese Texte. Wer ist die Zielgruppe dieser Zeitschrift, deiner Meinung nach?
Ist ganz schwierig zu sagen. Ulrich Rauf, einer der Mitbegründer und sicher der Hauptinitiator damals 2007, der hat von einer gebildeten Öffentlichkeit gesprochen. Und er wollte irgendjemand erreichen zwischen Feuilleton und Akademie und Universität. Also jemand, der ein bisschen nach einer Feuilleton-Lektüre einfach denkt, es müsste noch ein bisschen weitergehen, da müsste man noch ein bisschen mehr drüber wissen. Das war 2007 so. Ich glaube, dass sich die Zeiten echt geändert haben. Ich glaube, dass die Zeiten schwerer geworden sind, auch für so eine Zeitschrift, weil es diese Öffentlichkeit, hat man den Eindruck, in vielerlei Hinsicht heute so nicht mehr gibt. Und Raul sagte selber ganz am Anfang, immer noch 2007, er glaubt nicht an den digitalen Saulus, der dann zum analogen Paulus wird, der also plötzlich dann bei der Zeitschrift für Ideengeschichte landet. Ich würde ihm da recht geben, aber das bedeutet natürlich à la longue. Die Zeitschrift wird sicher eher weniger Abonnenten haben, als sie vielleicht 2007 gehabt hat.
Also ein intellektuelles Projekt für Nerds über 60?
Ich bin noch keine 60, von daher habe ich die Hoffnung auf ein Nerds unter 60.
Vielen Dank, Frank Hertweg. Die Zeitschrift für Ideengeschichte wird von Luca Giuliani und Stefan Schlack herausgegeben und erscheint viermal im Jahr im CH Beck Verlag.